Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am Freitagmorgen schickte mir jemand eine SMS mit dieser Meldung. Bild online, Autos fackelten ab, Anschlag auf Kirchengemeinde, 6.9.2018. Nachts, das heißt also in der Nacht zum Donnerstag, gingen zwei Autos auf dem Gelände der bekennenden evangelischen Gemeinde Hannover in Flammen auf. Ein Mitarbeiter des benachbarten Busunternehmens hörte einen lauten Knall. Ein Mazda 3 und ein BMW X5 fackelten ab. Die Feuerwehr rettete ein angrenzendes Bürogebäude. Alles spricht für einen Anschlag. Die Polizei sucht nach Zeugen. Soweit diese Meldung von Bild Online. Bis heute, also Sonntag, wissen wir nicht, ob das jetzt nur die Spekulation der Bild-Zeitung ist oder ob es tatsächlich Anhaltspunkte für einen Anschlag gibt. Von der Polizei war dazu trotz mehrfacher Nachfrage unsererseits bisher noch keine Auskunft zu erhalten. Also wir werden über unsere Homepage Sie weiter informieren darüber. Bis heute wissen wir noch nicht, was da genau los war. Aber es ist auf alle Fälle ein symbolträchtiges Zusammentreffen. Ausgerechnet in der Woche vor unserem letzten Gottesdienst hier am Flughafen gibt es nochmal eine kräftige Detonation. Auch im übertragenen Sinn hat die Gemeinde ja in den vergangenen 12 Jahren an diesem Ort manche Detonationen erlebt und überlebt. Gott hat unser Gemeindeschiff durch viele Stürme und durch manche Orkane hindurchgesteuert und er hat es auf wunderbare und gnädige Weise bewahrt. Dass wir als BEG überhaupt existieren, als bekennende evangelische Gemeinde, dass wir einen Dienst tun dürfen, durch den viele Menschen mit dem Wort Gottes erreicht werden, sogar weit über Hannover hinaus. Und dass wir eine so treue Schar von Mitarbeitern haben, das verdanken wir allein der Fürsorge und der Macht Jesu Christi. Wir durften und dürfen bis auf den heutigen Tag erfahren, was der Herr Jesus seiner Gemeinde zugesagt hat in Matthäus 16. Ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Auf diesem spannenden Weg gehören Stürme ganz selbstverständlich dazu, wie es ja auch in dem bekannten Lied heißt, das wir hier immer mal wieder gesungen haben. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird wohl das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. So haben wir oft gebetet. Und dieser Sonntag heute bedeutet nun für unsere Gemeinde eine wichtige Station. Wir feiern den letzten Gottesdienst hier an diesem Ort, der uns sehr lieb geworden ist. Hier haben wir viel erlebt. Hier haben wir viel miteinander durchgestanden. Und umso dankbarer sind wir, dass der Herr uns nun eine neue Bleibe besorgt hat, nur ein paar Straßen von hier entfernt. Und in der kommenden Woche wird nun der Umzug durchgeführt, den viele treue Mitarbeiter seit langem akribisch vorbereiten. Und dann werden wir, so der Herr es schenkt, bereits am 23. September, das heißt also heute in 14 Tagen, schon den ersten Gottesdienst in der Fahrenwalder Straße 185 begehen können. Sie finden alle Informationen dazu auf der Homepage. Fahrenwalder Straße 185. Und wenn wir Gottes Weg mit seiner Gemeinde in der Bibel studieren, dann ist das keine nostalgische Veranstaltung. Da wird nicht ständig zurückgeschaut nach dem Motto, wie schön waren doch die alten Zeiten und früher war sowieso alles viel besser. Nein, beileibe nicht. Ja, Gott fordert uns auf, den Rückblick nicht zu vergessen. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und in 5. Mose 8 sagt Gott in Vers 2, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang. Und wir setzen statt der 40 immerhin die 12 ein. Aber dann bleiben die Gedanken auch in 5. Mose 8 nicht am Rückblick hängen, sondern Es dient letztlich alles dem entschlossenen Blick nach vorn. Ab Vers 4 dann, 5. Mose 8, Vers 4. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Denn der Herr dein Gott bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Der Blick wird nach vorn gerichtet. Und in diesen Momenten des Gedenkens, da bereitet Mose sein Volk darauf vor, bald das neue Land einzunehmen. Jetzt gilt es, mutig voranzuschreiten und den alten Ort dankbar und getrost hinter sich zu lassen. Wie kann das gelingen? Auf der Suche nach dem richtigen Text für diesen Gottesdienst, wenn Sie so wollen, diesen Gottesdienst, den man ja heute als eine Art Scharniergottesdienst bezeichnen kann, ist die Verbindung zwischen den 12 Jahren und dem, was jetzt kommen wird. Da wurde ich auf Esra 5 gestoßen. Aus aktuellem Anlass werden wir also heute unsere Markus-Reihe einmal unterbrechen. Und dann am 23. September an neuer Stelle setzen wir sie dann gleich fort, um gleich deutlich zu machen, es geht weiter. Wir machen auf dem eingeschlagenen Weg weiter. Deswegen geht es am 23. September mit Markus weiter. Aber heute nun Esra 5. Dieser Bericht führt uns mitten hinein in eine herausgeforderte und umkämpfte Situation des Volkes Israel. Und wir wollen herausfinden, wie Gott sie in dieser Lage geführt hat und wodurch er ihren Blick nach vorn gerichtet hat und wodurch er ihren Mut gestärkt hat. Das wollen wir versuchen herauszubekommen. Und als Thema, lasst uns über diesen Bibeltext schreiben, Gemeinde geht voran. Gemeinde geht voran. Das ist das Thema heute. Esra 5 beginnt ja mit diesen Worten. Die Propheten, aber der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten. Im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Und der Anlass dazu war, dass die Arbeiten am Haus Gottes ins Stocken geraten waren. Kurz zur Situation. Nach 40 Jahren Verbannung war Israel wieder aus dem babylonischen Exil zurückgekommen. 538 vor Christus unter Kyros, dem Perserkönig, hatte sich die Weltmachtpolitik drastisch verändert. Die Juden durften zurückziehen, bekamen alle mögliche denkbare Unterstützung und dann kamen sie wieder ins eigene Land. Und ihr altes Land war in der Zwischenzeit zu einem anderen Land geworden, und teilweise zu einem fremden Land. Manches erkannten sie kaum wieder. Und die Rückkehr konfrontiert sie nun mit einer umkämpften Aufbausituation. Das ist die Lage, eine umkämpfte Aufbausituation. Jerusalem, nur noch eine Trümmerstadt. Und trotzdem fangen sie an, den Tempel entschlossen wieder aufzubauen, so wie Gott das angeordnet hatte. Der Start gelingt, unter großem Jubel können sie das Fundament legen. Aber prompt, als es gerade mit Volldampf vorangeht, da erhebt sich ein schwerer Sturm. Die heidnischen Gegner des Tempelbaus entfachen einen starken Gegenwind. Sie fürchten, dass die alten Besitzer des Landes, nachdem sie nun wieder in der Heimat Fuß fassen, möglicherweise zu stark werden könnten, dass sich mittelfristig die Machtverhältnisse doch wieder ändern könnten. Und so versuchen die Gegner mit allen denkbaren Mitteln, die Israeliten vom weiteren Bauen abzuhalten. Das ist ein gutes Bild für die Gemeinde Jesu. Der Teufel hat ein existenzielles Interesse daran, den Gemeindebau zu behindern und zu zerstören. Wir haben das in der Lesung eben gehört. Es gibt diese listigen Kunstgriffe des Teufels, der den Bau der Gemeinde Jesu untergraben und beschädigen und verhindern will. Und Israels Gegner ziehen alle Register. Einschüchterung, Bestechung, Rufmord. Und dann lesen wir schon in Esra 4, Vers 4, das haben Sie nicht auf Ihrem Zettel, da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, also der Nachfolger, zur Regierung kam. Sie versuchen alles, wie gesagt, um den Tempelbau zu verhindern. Da schreiben wir etwa das Jahr 536. Und eine Zeit lang hält Gottes Volk dagegen. Sie machen trotzdem weiter, sie bauen trotzdem weiter. Aber dann, als der Wind immer rauer wird, geben sie schließlich doch irgendwann nach. Sie beugen sich dem Sturm. Und in Esra 4, Vers 24, nimmt der Bericht den Faden mit Darius dann wieder auf. Damals, Vers 24, hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Also damals, das ist die Zeit von Kyros, so um 536, und das Werk kommt zum Stoppen bis ins zweite Regierungsjahr des Königs Darius. Und für unsere Überlegung ist das wichtig, das waren 16 Jahre. 16 Jahre Stillstand. 16 Jahre Stillstand. Bedrückende Stille, jetzt auf dem Bauplatz, wo vorher noch der Lärm der Arbeiter die Luft erfüllt hatte. Aus dem Bauplatz wird eine Bauruine. Irgendwann verrosten die Werkzeuge. Wie oft ist es ähnlich gelaufen in der Geschichte von Gottes Gemeinde? Eine schwungvolle Pionierphase. So war das ja auch in Israel, kurz nach der Rückkehr. Sie haben angefangen zu bauen mit vollem Elan. Aber dann kommen Rückschläge, Angriffe, Störmanöver. Und irgendwann ist der Reiz des Neuen verbraucht. Der Alltag kommt und die Mühe kommt und die Ärgernisse kommen und die Streitereien kommen. Vielleicht kann das so passieren in der Geschichte von Gottes Gemeinde. Vielleicht kann das auch geschehen im Leben eines einzelnen Christen. Am Anfang, wenn man Jesus kennenlernt und die Bibel entdeckt, da öffnet sich eine völlig neue Welt. Da ist es, als ob einem plötzlich die Scheuklappen weggenommen würden und man sieht alles in einem ganz anderen Licht und viel deutlicher und viel klarer. Und man staunt darüber, dass der ewige Gott sich persönlich um mich kümmert. Und man ist dankbar dafür, dass Jesus meine Schuld vergibt. Und da ist die Freude über die Gewissheit der Auferstehung. Mein Leben geht auf Gottes ewige Heimat zu. Was für eine Perspektive. Man ist froh und dankbar, dass es auch für die ethischen Fragen eine neue Perspektive gibt, eine begründete Antwort, dass Gott uns in seiner Schöpfungsordnung ein ganz klares Konzept gegeben hat für Ehe, für Familie, für Lebensschutz. Und man ist froh, bei Jesus mitarbeiten zu dürfen und zu seiner Gemeinde zu gehören. Aber dann kommt das, was so oft am Ende einer Pionierphase lauert, der Alltag, knüppeldick. Es kommen Rückschläge, Angriffe, Störmanöver. Es wird alles schwieriger, unbequemer, anstrengender. Man wird sogar von Christen enttäuscht. Und das Leben mit Gott ist plötzlich nicht mehr so easy. Und manchmal wird schon die regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen fast zur Mühe, wo man sich doch früher so darauf gefreut hatte. Es wird alles irgendwie glanzloser und öder. Stillstand kann eintreten in einem einzelnen Christenleben, genauso wie in einer ganzen Gemeinde. Und dann ist kein Feuer mehr da, kein Eifer, keine Freude. Und es bleibt am Ende nur noch Pflicht und Gewohnheit und innere Langeweile. Eine gefährliche Situation. Und das ist die Situation in Israel 520 vor Christus. Und das ist es, was der Vers 24 hier beschreibt in Esra 4. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand. Bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien hinein. So. Und dann greift Gott ein. Und dann zeigt Gott uns, wie das geht. Gemeinde geht voran. Und Gottes Wort zeigt uns hier in diesem Text drei Faktoren. Drei dynamische Faktoren, die dafür sorgen, dass Gottes Gemeinde vorangeht. Und der erste Faktor ist Gottes Treibstoff. Also wenn Sie mitschreiben, Gottes Treibstoff. Gott schickt sein Wort. Die Propheten, aber der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten. Im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihn. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten, die sie unterstützten. Gott schickt sein Wort. Das ist Gottes Treibstoff. Was haben Gemeinden nicht alles versucht, um neuen Schwung und frische Power in ihre Arbeit reinzuholen? Meistens setzt man bei der Musik an und sagt, wir machen eine musikalische Revolution und benutzen vielleicht noch ein paar lautere Instrumente und stellen noch ein Schlagzeug dazu und wir werden die Bude doch wohl in Schwung kriegen. Wir werden das doch wohl gerockt kriegen. Andere sagen, wir müssen die Räume eben moderner gestalten und ein bisschen mehr frische Luft reinlassen und etwas heller alles, ein bisschen mehr Glanz, das kann doch Schwung bringen. Oder wieder andere sagen, wir brauchen mehr Aktionen im Bereich der Sozialkontakte, wenigstens einmal pro Monat ein Candlelight-Dinner und. Oder einen besseren Kinderspielplatz, ist ja alles schön. Also wir müssen mehr für die Familien tun, wir müssen das Freizeitangebot erweitern, wir müssen hier ein bisschen nachbessern. So, für sich genommen ist das alles nett gemeint, aber es kann nie ein Ersatz für echten Treibstoff sein. Das ist so, als würde man einen leeren Tank mit Selterwasser auffüllen wollen. Also als Erfrischung für den Fahrer ist das ja geeignet, aber der Wagen kommt dadurch nicht zum Laufen. Gott sandte sein Wort. Gott schickt die Propheten. Und ihr Lieben, das ist die einzige Chance, wenn eine Gemeinde vorangehen will. Gottes Gemeinde geht voran. Das ist auch die einzige Hoffnung für müde und lau und träge gewordene einzelne Christen. Es gibt nur eine Lichtquelle, die das Alltagsgrau erhält. Es gibt nur einen Trunk gegen den Durst. Es gibt nur einen Treibstoff, der die Karre zum Laufen bringt, sodass sie richtig Fahrt aufnimmt und in Schwung kommt. Und dieser einzige Treibstoff ist das Wort Gottes. Martin Luther sagt, die Bibel ist lebendig. Sie spricht zu mir, sie hat Füße und rennt mir in meinen Gedanken hinterher. Und die Bibel hat Hände, die sie auf mich und mein Leben legt, um es zu ergreifen. Das hatte Luther begriffen, Gottes Wort ist lebendig, es ist im besten Sinne des Wortes aggressiv, es ist beweglich, es läuft mir hinterher, es krallt sich in mein Gewissen und es lässt mich nicht mehr los. Gottes Treibstoff, das ist das Wichtigste. Und das wollen wir auch am neuen Ort niemals vergessen. Und das wollen wir niemals aus dem Blick verlieren, liebe Geschwister. Gott hat gesagt in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung kommt aber aus dem Wort Christi. Das ist Gottes Weg. Und das gilt sowohl für die Entstehung des Glaubens, als auch für die Bewahrung des Glaubens, als auch für das Wachstum des Glaubens. Der Glaube, sagt Paulus, kommt aus der Verkündigung, dass Menschen die Wahrheit Gottes zu hören bekommen, seine Botschaft. Und die Verkündigung kommt aus nichts anderem als aus dem Wort Christi. Sie lebt von der Bibel. Sie hat im Zentrum, was Jesus für uns getan hat, dass er sein Leben gab als der Sohn Gottes, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, um die Strafe zu tragen, die wir mit unserem verlorenen Leben von Gott her verdient hätten und dass er auferstanden ist und die Macht des Todes gebrochen wurde. Und aus allem, was daraus folgt und aus dem, was da geschehen ist, davon lebt die Verkündigung. Und daraus allein entsteht und wächst und bleibt Glaube. Das ist Gottes Treibstoff. Und so macht Gott es hier. Da war Jesus nicht gekommen, aber die Propheten haben das verkündet, was Gott bis dahin offenbart hatte. Der Prophet Haggai, Zacharia, der Sohn Iddos, sie weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem lebten. Sie treten dort persönlich auf. Sie verkündigen mündlich das Wort, das Gott ihnen gegeben hatte. Sie schicken nicht einfach nur eine Schriftrolle per Boten. Haggai und Zacharia. Wir wissen von diesen beiden Propheten persönlich nicht sehr viel. Vielleicht waren sie bei der Gruppe der Rückkehrer dabei. Vielleicht waren sie im Land geblieben. Das ist schwer zu sagen. Aber wir wissen, was sie im Auftrag Gottes gesagt haben. Wir haben die Prophetenbücher Haggai und Zacharia in unserer Bibel. Und beispielsweise das Buch Haggai sind nur 2 Seiten. Also es sind diese 2 Seiten in der ganzen dicken Bibel. Haggai war nur ganze 3 Monate als Prophet tätig. 3 Monate und er hatte nur eine einzige Aufgabe. Er hatte nämlich die Aufgabe, den Bau des Tempels wieder in Gang zu bringen. Das war seine Aufgabe. Und er hat seine 2 Kapitel wirklich gut genutzt. Er schreckt die Gewissen auf. In Kapitel 1, da sagt er ab Vers 2, was das Volk Israel sich mit faulen Ausreden doch aus der Verantwortung gezogen hat. Wie das gelaufen ist. Er schreckt ihre Gewissen auf. Er sagt es so. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus wüst stehen muss. Also so ganz alle Bautätigkeit war nämlich nicht stagniert und so ganz alle Finanzierungen waren nicht auf der Bank geblieben, sondern die Leute waren schon tätig gewesen. Sie waren bei Lichte besehen sogar sehr aktiv. Sie bauten nämlich ihre eigenen Häuser. Und das, was sie da bauten, war auch nicht so ganz IKEA-like, also nicht so ganz vom allergünstigsten. Edle Holzvertäfelungen. Nichts gegen Ikea. Also die haben ordentlich was gemacht an ihren Häusern. Die werkelten fröhlich an ihren Datschen. Aber der Platz, wo das Haus Gottes gebaut wurde, der war öde und leer. Wie ein Schützenplatz 3 Tage nach dem Schützenfest. Und darauf legt jetzt Haggai den Finger. Er sagt, Leute, ihr kümmert euch auch intensiv und ausführlich und akribisch um euren Privatkram. Aber Gottes Haus, die Gemeinde, das macht ihr so mit der linken Hand. Und die Leute haben sich rausgeredet. Die haben gesagt, na, es ist nicht so weit, dass man den Tempel bauen kann. Es ist eben noch nicht, die Zeit ist noch nicht da. Die Zeiten sind schwierig, die Umstände sind widrig. Wir würden ja gern weiterbauen, aber es geht halt nicht. Ist nicht unsere Schuld. Wir warten auf bessere Zeiten und während wir auf bessere Zeiten warten, bauen wir erstmal unserem eigenen Häuschen weiter. Also das ist so die Situation. Aber das ist reine Schönrednerei und Haggai deckt das auf. Er sagt, das ist nicht die Wahrheit. Ihr habt euch einschüchtern lassen von den Gegnern. Ihr habt deswegen aufgehört, weil ihr Gottes Anordnung nicht gefolgt seid. Er hat gesagt, baut den Tempel und ihr habt aufgehört, den Tempel zu bauen. Ihr wart ungehorsam. Und diese Schuld macht Haggai ihn jetzt bewusst. Er nennt Schuld beim Namen und er nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Und er weist sie darauf hin, dass das eine ganz gefährliche Eigendynamik haben kann. Je länger ich nur an meinem eigenen Haus baue, umso wichtiger wird mir natürlich auch dieses Projekt, an dem ich ständig zugange bin. Und umso mehr tritt dann Gottes Projekt in den Hintergrund. Und Haggai zeigt die Folgen auf. Immer noch Kapitel 1, Abvers 5. Nun so spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt sich in einen löchrigen Beutel. Also er sagt, Leute, ihr werdet doch nicht wirklich glücklich. Ihr rackert und schafft und sorgt für euren eigenen Kram. Aber euer Leben bleibt auf eine eigentümliche Weise leer und unerfüllt. Und Haggai sagt, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es doch heimbringt, so blase ich es weg. Leute, wenn ihr an Gott vorbeilebt, bringt euch das alles nichts. Das können kurzfristige Erfolge sein, kurzfristige kleine Glücksmomente vielleicht, ein bisschen was, womit ihr protzen könnt, womit ihr vor den Leuten gut dasteht, womit ihr euch selber ein gutes Gefühl machen könnt. Aber ich werde euch das aus den Händen blasen. Es wird nichts bringen. Ihr setzt einfach die Prioritäten falsch. Und warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht. Das ist das Problem. Und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Wer an Gott vorbeilebt, wer zurückfällt in sein eigenes Ego-Leben, der landet da, wo die Leute sind, zu denen Haggai spricht. Und Gott macht das deutlich. Er macht das deutlich durch sein Wort. Und Haggai hat sich damit bestimmt nicht nur Freunde gemacht. Gottes Wort rüttelt auf. Es kann auch zum Zorn bewegen. Es kann zur Buße bewegen und es kann zum Zorn bewegen. Also, wenn jemand sein Leben nicht ändern will, wenn er möglichst sich nicht stören lassen will, wenn jemand seine Schuld nicht lassen will, wenn jemand seine Prioritäten nicht anhand von Gottes Prinzipien prüfen will, wenn jemand sein Gewissen weiter beruhigen will, wenn jemand weiter weghören will, dann kann er das tun. Und dann wird der Stillstand immer stiller werden und die Lähmung immer fester. Und dann wird er oft auf Gottes Wort mit Zorn reagieren oder mit Ablehnung oder mit Ignoranz oder sich einfach nicht mehr drum scheren. Und das ist in der Geschichte immer der große Gegensatz gewesen zwischen den echten Propheten und den falschen Propheten. Die falschen Propheten haben den Leuten nach dem Munde geredet. Die falschen Propheten waren in der Regel ziemlich beliebt. Aber die echten Propheten haben den Menschen die Wahrheit gesagt. Die waren dann geliebt bei denen, die erkannten, dass die Wahrheit ihnen half. Aber sie waren bei vielen anderen auch verhasst und abgelehnt. Und so mobilisiert nun Haggai die Gewissen. Und das Großartige in dieser Situation ist, dass die führenden Leute ihre Schuld einsehen, ohne Kompromisse, ohne irgendwelche Zugeständnisse. Und sie sagen, jawohl, es war falsch und wir fangen neu an. Das ist das herrliche Ergebnis hier auf der Baustelle. Und das steht schon in Haggai 1, Vers 12. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volke. Also die haben dann mitgezogen, als sie sahen, unsere Leute gehen voran. Sie gehorchten der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr Gottes gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das heißt, sie hatten Ehrfurcht. Sie wussten, wir müssen unser Leben, wir müssen unsere Prioritäten vor ihm verantworten. Und sie lassen die schmerzliche Wahrheit, die Gott ihnen gesagt hatte, an sich ran. Sie nehmen das an, sie streiten es nicht ab. Sie lassen sich was sagen. Sie erweisen sich in diesem Falle als reife, geistlich reife Leute, die bereit sind, Konsequenzen zu ziehen. Wie steht es mit uns? Lassen wir uns von Gott reinreden? Oder finden wir auch für alles irgendwie eine Begründung, eine Rechtfertigung, mit der wir unser Gewissen schnell wieder beruhigen? Wohl dem, dessen Gewissen sich aufschrecken lässt. Und so sehen wir das hier. Gottes Wort zeigt Wirkung. Das Gewissen wird aufgerüttelt. Und wo immer das geschieht, ist Gott mit seinem Trost nicht fern. Gottes Wort schreckt auf, aber es tröstet auch. Gottes Wort wirkt wie eine kalte Dusche, aber dann auch wie eine Wundsalbe. Es ist immer beides. Und so sehen wir das auch hier in Haggai 2, Vers 4 bis 5, kann man das nachlesen. Sie sollten diesen kleinen Propheten, diese beiden Kapitel, kommende Woche einfach mal im Stück lesen. Da ist es dann in Haggai 2, Vers 4 und 5. Aber sei nun stark, Zerubbabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zog, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Das ist jetzt der Trost. Das ist Gottes Treibstoff. Gottes Treibstoff weckt die Gewissen. Und er tröstet, kalte Dusche und angenehmste Wundsalbe. Und so ruft Gott sie wieder an die Arbeit. Er ermutigt, er tröstet, er macht klar, ich bin an eurer Seite. Und dann gibt es noch ein ganz spezielles Versprechen an Zerubbabel. Das steht dann beim Propheten Sacharja in Kapitel 4, Vers 9. Der kriegt noch die Zusage, Sacharja 4, Vers 9, die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet, also haben den Anfang gemacht, seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Heerscharen zu euch gesandt hat. Also Zerubbabel, du hast angefangen und ich sage dir im Auftrag Gottes, du wirst auch erleben, dass es fertig wird. Du wirst es erleben. So tröstet Gott, so ermutigt Gott durch sein Wort. Und so geht der Bau weiter. Gottes Treibstoff entfaltet seine Wirkung. Gott schickt sein Wort und die Leute kehren auf den Tempelplatz zurück. Sie packen mit den Händen wieder zu, weil Gott ihre Herzen bewegt hat. Darum packen sie mit den Händen wieder zu. Und dann lesen wir hier im Vers 2, also Esra 5, Vers 2, wie es weitergeht. Da machten sich Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadoks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Und, passen Sie auf, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Das ist ein hochinteressantes Detail. Mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Das heißt nämlich, die Propheten bleiben an der Seite der Bauleitung. Und stärken sie und unterstützen sie. Womit stärken sie? Natürlich mit dem Wort Gottes. Womit stärken und stützen Propheten? Mit dem Wort Gottes. Sie bleiben an der Seite der Bauleitung. Und das ist jetzt für uns eine ganz wichtige Beobachtung. Das ist eine gute Analogie, Leute. Gottes Wort ist nicht nur für die Initialzündung erforderlich. Gottes Wort ist nicht nur dafür nötig, dass es losgeht, sondern Gottes Wort ist auch erforderlich für den tagtäglichen Fortgang des Gemeindebaus. Und deswegen passt der Vergleich mit dem Treibstoff auch so gut, dass das Gottes Wort ist. Der Treibstoff wird immer gebraucht. Es kommt zu keinem Zeitpunkt die Situation, wo man sagt, also mein Auto hat jetzt 500 Kilometer geschafft mit Treibstoff und jetzt den Rest kann es auch ohne weiterfahren. Das funktioniert nicht. Den Treibstoff brauchen wir immer. Die Propheten müssen dabei bleiben. Gottes Wort ist kein Überbrückungskabel. Gottes Wort ist kein Überbrückungskabel. Neulich nach der Gemeindefreizeit, alle waren schon weggefahren und wir haben nochmal so den letzten Check dort gemacht, ist auch nichts liegen geblieben und vergessen worden. Und ich versuche, den Wagen zu zünden und er schweigt. Er rührt noch einmal kurz und er schweigt. Gut, und da war mit der Batterie was nicht okay. Und dann konnten wir aber den Hausmeister nochmal rufen, der ist mit seiner Karre dann angekommen, hat das überbrückt, hat entsprechend unsere Batterie wieder in Schwung gebracht, auch gesagt, mit der Batterie werden sie nicht mehr alt, hat er mir gleich noch diese fröhliche Nachricht mitgegeben. Und dann sprang der Wagen an und wir konnten weiterfahren und durften dann eben nicht mehr anhalten und dann ging es ganz gut. Die Überbrückung hatte geklappt und dann brauchte man das Überbrückungskabel nicht mehr. Aber Gottes Wort ist eben kein Überbrückungskabel, das mal so den Anschub gibt und dann geht's von selber weiter. Und deswegen bleiben die Propheten auf der Baustelle. Und damit sehen wir die enge Verbindung von Wort und Tat, von Herz und Hand. Das muss zusammenbleiben. Denn nur wenn Gott unsere Haltung verändert durch sein Wort, dann wird er auch unser Handeln nachhaltig prägen. So wie das bei jenem 85-jährigen Mann aus der Nähe von Dillenburg war, von dem ich las. Als Kind verlor er durch einen umherfliegenden Metallsplitter ein Auge und war dann ein Berufsleben lang in einer Eisengießerei als Gussschleifer. Und als Rentner kam ihm folgende Idee. Ihn überkam plötzlich der Wunsch, sich doch noch intensiver mit der Bibel zu befassen. Und dann beschloss er, die ganze Bibel abzuschreiben, Kapitel für Kapitel für Kapitel für Kapitel. Er startete am im Januar 1971. Täglich ein Kapitel schrieb er ab, er las Korrektur, er machte weiter und nach 716 Arbeitstagen hatte er es geschafft. Er konnte hinter Offenbarung 22, Vers 21 einen Punkt setzen. So, und Dornhoff berichtet dann, wie sehr das Abschreiben der Bibel ihn nochmal bewegt und verändert habe. Und dann machte er sich auf den Weg. Er las weiter seine Bibel, aber er machte sich auf den Weg, um Menschen an seinem Ort zu besuchen. Der war 85. Er sprach mit ihnen, er las ihnen aus der Bibel vor, er betete mit den Betreffenden. Manche Besuche waren schön, andere waren enttäuschend, aber er blieb dabei. Er machte seine Arbeit für das Reich Gottes, unabhängig davon, wie er sich jeweils fühlte. Und er war angetrieben von dem Wort Gottes, das ihm so nahe gekommen war und das den Treibstoff in sein Leben gebracht hat und ihn jetzt auch in Bewegung hielt mit 85 Jahren. Gottes Treibstoff. Und dann finden wir einen zweiten Faktor, der bewirkt, dass Gottes Gemeinde vorangeht. Zweitens Gottes Trotz. Gottes Trotz. Schauen Sie die Verse 3 bis 4. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setabosnai und ihre Genossen, und sie sprachen zu ihnen: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und die Mauern zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Gottes Trotz ist das Zweite, was erforderlich ist. Kaum ist wieder Leben auf der Baustelle, kommen die Gegner aus ihren Löchern heraus. Kaum ist der Stillstand überwunden, stehen sie schon wieder im Sturm. Das ist typisch, entweder Stillstand oder Sturm, dann lieber Sturm. Und noch einmal versuchen es die Gegner mit ihrer bewährten Einschüchterungsmethode. Das hat ja vor 16 Jahren schon mal funktioniert, ja? Also nach dem Motto, nenne die Namen. Wer war es denn nun? Wer hat euch das denn gesagt? Hier, komm, Protokoll. Wer seid ihr? Wer sind die Verantwortlichen? Macht das klar. Und wir können uns vorstellen, dass plötzlich wieder dieselbe Angst da ist wie vor 16 Jahren. Dieselbe Angst, die sie schon mal dazu gebracht hatte, die Arbeit wieder einzustellen und alles abzublasen. Das ist das, was man ein klassisches Déjà-vu nennt. Das kennen wir doch, das war doch schon mal da. Und es kommt alles wieder. Der Herrscher hat gewechselt, Darius statt Kyros, aber die Methoden der Statthalter sind immer noch dieselben. Und es ist dieselbe Klemme, in der sie wieder stecken. Sie müssen sich jetzt entscheiden, wem gehorchen wir? Tatnai, dem Büttel des persischen Königs, oder Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde? Der Büttel und Polizeichef will den Tempel bauen nicht, aber Gott will ihn auf jeden Fall. Und was machen sie nun? Ihr Lieben, das ist keine ungewöhnliche Situation. Wenn Gottes Wort uns in Bewegung setzt, wenn wir für Jesus dienen, wenn wir ihm gehören, dann werden wir immer wieder in solche Situationen kommen, wo wir genau dazwischen uns entscheiden müssen. Tun wir, was Gott von uns verlangt, oder unterwerfen wir uns den Menschen oder den Umständen? Die Situationen sind nicht immer so groß, nicht immer so gefährlich wie damals in Jerusalem. Oft sind sie viel unauffälliger, viel kleiner. Und je kleiner, umso schwieriger können wir sie oft als krisenhafte Situation erkennen, dass wir jetzt treu entscheiden müssen. Aber es geht immer wieder um diese Frage: Willst du Gott gehorchen oder den Menschen? Willst du dich vor deinem Herrn beugen oder vor den Umständen oder den zeitgeistigen Rahmenbedingungen? Dieser Tatnai, Statthalter für die Länder westlich des Euphrat, ist ein besonders unangenehmer Typ offensichtlich. Er fragt sofort nach Namen. Da kann keiner in der Anonymität bleiben. Hier, wer ist verantwortlich? Und da wird es dann sofort sehr persönlich, sehr schriftlich. Wenn der Name erstmal in der Akte steht, dann kann leicht mehr draus werden. Dann kann auch irgendwann in einer Anklageschrift stehen oder in einem Gerichtsurteil. Ihr Lieben, wenn Namen zu Protokoll genommen werden, dann gibt es kein Ausweichen mehr. Und dann stellt sich heraus, wer bereit ist, den Kopf für Jesus hinzuhalten und wer nicht. Und diesmal weichen sie nicht aus, die Leute von Gottes Volk, wie vor 16 Jahren. Diesmal nicht. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie machen nicht denselben Fehler nochmal. Sie gehorchen Gott mehr als den Menschen. Gott schenkt das. Gott schenkt ihnen diesen Mut. Und diesmal entscheiden sie sich gegen die Feigheit. Und sie machen diese ganz starke Erfahrung, die nur Menschen machen können, die um Jesu Willen etwas riskieren. Nämlich sie erleben, dass Gott persönlich die Verantwortung für ihren Schutz übernimmt in dieser Situation. Und hier erkennen wir diesen zweiten Wirkfaktor dafür, dass Gemeinde vorangeht. Das ist Gottes Trotz. Das heißt, eine von Gott geschenkte Festigkeit, die bei Widerständen nicht einknickt. Eine von Gott geschenkte Festigkeit, die bei Widerständen nicht einknickt. Das ist Gottes Trotz. Und die sich durch die Umstände nicht einfach entschuldigt, sondern die dem Ganzen mit heiligem Trotz entgegentritt. und innerlich vielleicht das Lied von Martin Luther auf den Lippen hat, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich auch stellt, tut uns doch nichts, das macht er das Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen, ein Wörtlein unseres Gottes. Und natürlich, Widerstände können nicht ausbleiben, wenn Gemeinde vorangeht. Das haben wir bei Paulus gelesen in Epheser 6. Es gibt die Widerstände von innen, unsere Trägheit, unsere Menschenfurcht, unser Egoismus, unser Kleinmut. Aber es gibt eben auch diese Widerstände von außen. Einschüchterung, Zeitdruck, Schändung unseres guten Rufes. Oder dass Leute mit Liebesentzug drohen und sagen, wenn du das machst, dann finde ich dich nicht mehr nett. Widerstände von innen, Widerstände von außen. Aber diesmal ziehen sie durch. Und diesmal lesen wir nichts davon, dass sie den Kopf einziehen. Und diesmal praktizieren sie, was sie von ihrem Vorfahren Josua gelernt haben. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, hatte Gott ihm gesagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Woher wissen wir das, dass sie nicht einknicken? Oh, das ist wunderbar. Es ist hochoffiziell dokumentiert im Archiv der Gegner. Die Gegner schreiben nämlich einen Brief an den ehrenwerten Darius und schildern die Situation. Das lesen wir, wenn wir in Kapitel 8 weitergehen. Und da stellen sie unseren Leuten, unseren Israeliten hier das beste Zeugnis aus. In ihrem Warnschreiben gewissermaßen an Darius. Esra 5, Vers 8, dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass in die Provinz Juda, zu dem Haus des großen Gottes wir gekommen sind. Es wird mit schön gehauenen Steinen gebaut und man legt Balken in die Wände. Und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Besser kann man das nicht sagen. Also es flutscht, es geht voran. Und dann berichten sie auch ganz pflichtschuldig, wir fragten auch nach ihren Namen, Vers 10, um sie dir mitzuteilen. Und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde. Und wir bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war. Und so weiter. Und dann berufen sie sich auf diesen Befehl von Kyros, der das ja angeordnet hatte. Und dann geht dieser Brief eben an Darius und er soll doch bitte mal prüfen, ob das mit dem Auftrag von Kyros wirklich stimmt. Und man merkt, dieser gottesfürchtige Trotz beeindruckt die Gegner. Das hört man an dieser Berichterstattung an den König Darius. Das beeindruckt sie. Unser gottesfürchtiger Trotz wird auch unsere Gegner, auch wenn sie es nicht zugeben, beeindrucken. Und sie machen keine faulen Kompromisse. Sie machen einfach unbeirrt weiter das, was ihnen Gott aufgetragen hat. Ohne faule Kompromisse. Und das ist Gottes Trotz, den er ihnen schenkt. Dazu passt, dass wir in der letzten Gebetsandacht hier am alten Flughafen, am letzten Donnerstag, hat ein Bruder, der diese Andacht hielt, uns daran erinnert, wie diese Haltung entscheidend ist, auch für die Zukunft unserer Gemeinde. Dass wir keine faulen Kompromisse machen. Ich lade herzlich ein zur Gebetsandacht, die wieder neu beginnt, am 20.09. in den neuen Räumen. Und dann hat er uns ein Zitat von John MacArthur vorgelesen über Kompromisse und Beispiele, wie Menschen durch Kompromisse gescheitert sind. Ich lese nur einen kleinen Auszug daraus. Adam ging Kompromisse mit Gottes Geboten ein, folgte der Sünde seiner Frau und verlor das Paradies. Abraham ging Kompromisse mit der Wahrheit ein, log über Sarah und verlor fast seine Frau. Sarah ging Kompromisse mit Gottes Zusage ein, schickte Abraham zu Hagar, welche Ismael gebar, und verlor den Frieden im Nahen Osten. Esau ging für eine warme Mahlzeit Kompromisse mit Jakob ein und verlor sein Erstgeburtsrecht. Aaron ging Kompromisse mit seinen Überzeugungen über den Götzendienst ein und er und die Israeliten verloren das Privileg, ins gelobte Land einzuziehen. Saul ging Kompromisse mit Gottes Geboten ein, behielt die Tiere der Feinde und verlor seine königliche Nachfolgelinie. Und so geht es weiter, Name für Name für Name für Name. Und immer wieder faule Kompromisse mit drastischen, traurigen Folgen. Und deswegen brauchen wir, liebe Geschwister, Gottes Trotz. Das ist der zweite Wirkfaktor, der unverzichtbar ist, wenn Gottes Gemeinde vorangehen will. Gottes Treibstoff und Gottes Trotz. Und auf diesem Wege werden wir dann einen dritten Wirkfaktor erleben. Und Sie ahnen wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Vers 5. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Ich sage nochmal, aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde. Und das ist der dritte Wirkfaktor, den wir hier finden, nämlich Gottes Treue. Gottes Treue. Die Bauarbeiter merken, dass Gott höchstpersönlich die Verantwortung für ihren Schutz übernommen hat. Sie können weiterbauen. Gott hält die Hände der Behörden gewissermaßen fest. Und das ist eine herrliche Formulierung. Das Auge ihres Gottes war über ihnen. Wie will man das schöner ausdrücken? Das ist nicht nur so, dass Gott hinsieht und zuschaut, sondern das müssen wir uns eher so vorstellen, wie wir mit kleinen Kindern zum Badesee gehen. Und dann sagen wir, lassen euch nicht aus den Augen. So ist das gemeint. Das heißt, wir behalten euch immer im Blick, um euch zu beschützen und um euch abzusichern durch unsere Nähe. Das ist gemeint. Wir lassen dich nicht aus den Augen. Wir passen auf. Wir sind nahe dran. Wir haben Acht auf dich. Und ihr Lieben, darin besteht die entscheidende Gewissheit und Geborgenheit und Sicherheit, die wir für den Gemeindebau brauchen werden, auch in Zukunft. Unsere Sicherheit besteht nicht in großen Häusern. Das kann uns keine Sicherheit geben. Wir hätten nichts dagegen, wenn wir auch mal ein größeres Haus hätten. Aber darin liegt nicht unsere Sicherheit und Geborgenheit. Und auch nicht unsere Gewissheit, sondern sie liegt allein in Gottes Treue. Und Gottes Treue, daran haben wir uns auch geklammert. Die meisten erinnern sich, als der Auszugstermin immer näher rückte und als immer noch kein neues Quartier in Sicht war, obwohl viele Geschwister fieberhaft danach gesucht haben und alle Register gezogen und alles probiert haben, kein neues Quartier in Sicht, der Auszugstermin vor Augen. Und es war auch klar, dass wir hier vor Ort ziemlich mit dem Rücken zur Wand stehen würden und keine großen Geschenke erwarten könnten. Und was hat uns da Geborgenheit gegeben? Die Treue Gottes, diese Zusage, dass Gottes Auge über uns ist. Das war letztlich unsere Gewissheit. Und im Schatten dieser Geborgenheit konnten wir dann auch unsere eigentliche Arbeit trotzdem getrost weitermachen. Trotzdem weiter Kindergottesdienst feiern, trotzdem weiter Jugendkreis mit viel Liebe vorbereiten, trotzdem weiter Gottesdienst feiern, trotzdem weiter die missionarischen Aufgaben wahrnehmen. Wir durften das trotzdem weitermachen, weil wir wussten, Gott hat eine Lösung. Er ist treu, er wird es irgendwie richten. Und genau das haben die Bauleute unter Zerubabel so erfahren dürfen. Das war natürlich noch viel dramatischer bei denen. Als der Statthalter Tatnai und seine Beamten mit ihren Drohungen kamen. Es war, als seien denen die Hände gebunden. Und so klingt das hier auch nochmal auf. In Vers 5. Ihnen wurde nicht gewährt, den Israeliten. Ja, das stimmt schon. Die Drohgebärden sind da. Die sehen bedrohlich aus, diese Typen. Sie machen wahrscheinlich eiskalte Gesichter. Aber es kommt nicht zum Baustopp. Die Bauleute können ihren Tempel mutig weiterbauen. Sie werden mit klopfendem Herzen gebaut haben. Sie werden manchmal mit feuchten Händen gebaut haben. Aber sie haben gebaut. Und warum funktioniert das? Weil Gottes Auge persönlich über ihnen wacht. Und in dieser bedrängten Situation machen sie die Erfahrung, die auch Jesu Nachfolger immer wieder machen dürfen. Und das ist eigentlich die schönste Belohnung für ihren Gehorsam. Dass sie merken, Gott hält ihnen den Rücken frei und Gott öffnet ihnen den Weg nach vorn. Und alle Drohgebärden der Mächtigen und Einflussreichen, von wegen Namen aufschreiben, Protokoll, alle Notszenarios, alle Schreckensvorstellungen laufen schließlich ins Leere. Es ist, als hätte der Herr den Behörden Fesseln angelegt. Und so geht es dann aus. Am Ende von Vers 5, ihnen wurde nicht gewährt, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Dieses Verfahren des persischen Staates schwebt jetzt zwar über ihnen wie so ein Damoklesschwert. Wir wissen, dass es gut ausgehen wird, aber noch wissen die das ja nicht. Es schwebt über ihnen wie ein Damoklesschwert, aber noch über dem Verfahren schwebt das Auge Gottes. Über allen Verfahren, die man gegen uns anstellen mag, schwebt immer noch das Auge Gottes, ihr Lieben. Und darum bauen sie unbeirrt weiter. Gottes Gemeinde geht voran. Gottes Gemeinde geht voran, auch auf dem Weg vom alten Flughafen zur Farnwalder Straße. Gottes Gemeinde geht voran, denn Gottes Treibstoff, Gottes Wort hält ihren Motor in Bewegung und sorgt für regelmäßigen Nachschub. Und Gottes Trotz gibt uns den Mut, dass wir uns nicht von Widerständen und nicht von Umständen einschüchtern lassen. Und Gottes Treue schenkt uns die Geborgenheit, dass wir selbst in stürmischen Tagen und bei drohendem Gewitter niemals allein dastehen werden. Das wissen wir. Und wir haben es sogar noch besser als die Bauleute damals am Tempelplatz. Denn uns schickt Gott nicht nur Propheten, uns hat er seinen eigenen Sohn geschickt, Jesus. Und Jesus ist an unserer Seite. Und er hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn wir Jesus und seinem Wort treu sind, dann werden wir sicher auch in der Fahrenwalder Straße spannende Zeiten erleben, liebe Gemeinde. Und es wird auch dort sicher nicht ausbleiben, dass wir in manche Stürme geraten. Und wenn die kommen, dürfen wir uns nicht wundern. Wir müssen uns dann auch an diesen Tag heute erinnern. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass unser Herr persönlich die Verantwortung für unseren Schutz übernommen hat. Wir dürfen fest darauf bauen, dass er uns niemals aus den Augen lassen wird, dass sein Auge über uns ist. Selbst dann, wenn wir wie die Bauleute in Bedrängnis kommen sollten, weil wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Seine Treue kann nicht wanken. Und er steht zu dem, was er im Psalm 32, Vers 8 sagt. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Du bist in meinem Auge. Und werde dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das steht fest. Manchmal wird es trotzdem noch durch scheinbare Niederlagen hindurchgehen. Manchmal werden wir uns auch in der neuen Situation noch ziemlich schwach vorkommen. Und trotzdem wird seine Treue uns beschützen. Egal, was auf dieser Erde mit uns geschehen mag. Und darum erzähle ich gern zum Schluss noch einmal jene Begebenheit, die einige von Ihnen in diesen Räumen schon mal gehört haben. Jene Situation im Leben von Pastor Wilhelm Busch während des Kirchenkampfes in der Nazizeit. Busch hatte in der Pauluskirche in Darmstadt einen Vortrag gehalten, obwohl man ihm Redeverbot erteilt hatte. Er hat trotzdem geredet. Und er hat gesprochen über das Thema, Jesus ist der Herr. Sagen Sie das mal einem diktatorischen oder halbdiktatorischen System gegenüber zu allen Zeiten. Sagen Sie, Jesus ist der Herr. Das ist eine Kampfansage. Und so war es auch gegenüber der Nazi-Diktatur. Jesus ist der Herr und niemand sonst. Und dann gelangt Wilhelm Busch auf Umwegen aus der Kirche, während vor dem Hauptportal bereits die Gestapo nach ihm suchte. Und schließlich an seinem Wagen in einer Seitenstraße wird er verhaftet. Aber die Sache hat sich herumgesprochen, eine riesige Menschenmenge strömt vor der Kirche zusammen. Und jetzt erlebt Busch dieses Auge Gottes, das über ihm wacht. Und wie dieser lebendige Gott allen Mächtigen ihre Ohnmacht vor Augen führt. Busch hat das so beschrieben. Vor der Kirchentür war ein großer Mercedes vorgefahren. Am Steuer saß ein SS-Mann, ein zweiter setzte sich neben ihm und hinten nahmen der Kommissar und ich Platz. Der Fahrer trat auf den Startknopf. Der Motor sprang nicht an. Es war sicher ein guter Motor, aber nun sprang er nicht an. Fahren Sie los, schrie der Kommissar aufgeregt. Denn es standen bestimmt 2000 Menschen um uns herum. Der Wagen sprang nicht an. Im Psalm 2 steht, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Mir war zumute, sagt Busch, als wenn der starke Gott selber den Wagen blockierte. Da stimmte jemand in der Menge das Lied an, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin beliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott. Es war ein gewaltiger Gesang, sagt Busch, und verlegen saßen meine Begleiter da. Mensch, fahren Sie doch! Ich bekam schon Sorge um die Batterie. Aber der Motor sprang nicht an. Der Gesang war zu Ende. Und jetzt herrscht eine große Stille. Nur ab und zu das verzweifelte wenn der Fahrer es wieder mal versuchte. Die Stille wurde bedrückend. Und da? Auf einmal stand ein unbekannter junger Mann da. Ich habe nie erfahren, wer er war. Dort auf der Kirchentreppe. Und mit gewaltiger Stimme rief er über die Menge hinweg die Verse von Blumhardt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem er am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Und dann verschwand der junge Mann in der Menge. Und irgendwann sprang der Motor unseres Wagens an und wir fuhren los. Aber mein Herz jubelte. Ja, Jesus siegt. Das steht fest. War es nicht seltsam, dass uns allen dies gerade in dieser Stunde so unüberhörbar gesagt wurde, wo es aussah, als siegten die Mächte der Tiefe. Und ich wandte mich an den Kommissar neben mir und sagte ihm, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Und da sackte er erschüttert zusammen und sagte, ich war früher mal in einem Bibelkreis an der Schule. Armer Mann, erwiderte ich, der Verhaftete zu dem, dem Gewalt über mich gegeben war. Und dann fuhren wir zum Gefängnis. Und warum war Wilhelm Busch so getrost? Ja, warum war er fast fröhlich in dieser Situation? Weil Gott ihm diese Gewissheit nochmal so deutlich vor Augen geführt hat. Mein Auge ist wacht über dir. Und dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das ist wahr, daran kann niemand etwas rütteln. Es können zwischendurch schwierige Situationen eintreten. Bedrohung, Angst, Gefahr. Aber Jesus ist immer stärker. Und er bringt seine Leute durch. Und er führt sie sicher zum Ziel. Und darum, liebe Geschwister, können wir sehr getrost und sehr mutig und sehr erwartungsvoll in die nächste Zeit hineingehen. Wir haben diesen allmächtigen Herrn und er wird immer siegen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den, der den Tod und alle Not und alle Sünde und alle Bedrohung überwunden hat. Und wir danken dir, dass diese Versprechung deiner Gemeinde auch gilt, dieses große Versprechen, dass dein Auge über uns wachen wird, dass du uns nie aus dem Blick verlieren wirst, Herr. Und dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Und Herr, lass uns in dieser Gewissheit jetzt fröhlich vorangehen. Wir sind voller Dank, Herr, und wir sind sehr beschämt für all die Treue und Bewahrung und Güte und Schutz, die wir erfahren durften in diesen zurückliegenden Jahren, Herr. Und wir wollen dir dafür immer danken. Und wir wollen umso mutiger jetzt nach vorn schauen, Herr. Wir danken dir, dass du uns wirklich auch in dieser Übergangsphase sehr geholfen hast. Und wir bitten dich, bewahre uns vor faulen Kompromissen. Richte unseren Blick fest auf dich und gib, dass wir uns nicht von unserem Auftrag abbringen lassen. Schenke es, Herr, dass wir dir treu bleiben. Korrigiere uns immer wieder, wo es nötig ist. Und lass uns fest deinem Ziel entgegengehen und zu deiner Ehre leben. Und lass diese Gemeinde dazu dienen, dass noch viele Menschen dein Licht erkennen, Herr, und dich finden. Und dass noch viele im Glauben gestärkt und zugerüstet werden zu einem fröhlichen Dienst, Herr. Unser Leben gehört dir und es soll dir in alle Ewigkeit gehören. Und wir danken dir für deine Treue. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Musik.